Orgel gespielt hat. Das passt so richtig zu diesem Zelt dazu. Ich war noch nie in einem Zelt wie dieses. Ich bin total überwältigt. Und dieser Teppich, ich glaube, den hätte ich gerne in meinem Wohnzimmer. Das läuft sich so weich. Ich bin Nicola Vollkommer. Ich komme ursprünglich aus England, aber heute aus Reutlingen, beziehungsweise gestern aus Reutlingen. Eva, meine Freundin, ist mitgekommen und hat, es war doch eine ziemlich lange Fahrt durch den Verkehr. Am Freitagnachmittag bin ich sehr, sehr froh, wenn jemand Auto fährt. Und ich möchte einfach, oder wir möchten einfach Danke sagen für die Einladung, hier zu sein. Es ist so eine Ehre und so ein Vorrecht und auch ein paar Impulse weitergeben zu dürfen in dieser schönen Umgebung. Und also vielen Dank an die zwei Gemeinden, ich möchte nicht wissen, wie viel Arbeit hinter so einer Woche steckt und auch allein hinter so einem Vormittag. Und nach einem wunderbaren Auftakt gestern Abend habe ich gehört, dass es ganz toll war. Und bin gespannt, was auf euch wartet in der kommenden Woche. Das ist erst der Anfang. Also wir dürfen nur den Anfang mitkriegen. Ihr dürft die ganze Woche mitkriegen. Und ich denke, das Schöne ist es nicht das Zelt in erster Linie, sondern dass Jesus eingeladen wurde, hier dabei zu sein. Und wir sehen ihn zwar nicht, aber ich denke, wir spüren ihn. Und vielleicht im Laufe dieses Vormittags auch. Ein bisschen zu meiner Person. Wie gesagt, ich komme ursprünglich aus England. Das hört man ein bisschen in dem Akzent. Es gibt ein Wort, das man nicht sagen darf bei Engländern gerade. Das fängt mit B an, endet mit T und hat ein X in der Mitte. Aber mich stört's nicht, weil ich schön vorbeugend mich einbürgern ließ. Ich bin eine solide Europäerin. Deutsche, seit einem Jahr, ich habe den Test bestanden, ich wurde genehmigt und bin stolze Besitzerin eines deutschen Ausweises und eines englischen Passes. Wir dürfen beides haben, noch. Ich lernte meinen Mann kennen, als ich ein Auslandsjahr in Tübingen studiert habe, im Jahr 81. Und meine Familie ist seit jeher total Fans von der königlichen Familie in England. Also meine Oma hat sich schon so ähnlich angezogen wie die Queen Mum. Ich glaube, das haben alle damals in den 20er, 30er Jahren. Und das war 81. Wer weiß, was da passiert ist? Weiß irgendjemand, der so lange schon gelebt hat? 81? Hochzeit, Charles und Diana. Und ausgerechnet bei dieser Hochzeit des Jahrhunderts bin ich in Tübingen stecken geblieben. Da hat sich kein Maus interessiert für Prinz Charles. Und dass er endlich mal eine Frau gefunden hat, das war für uns absoluter Lottogewinn. Wir wussten damals nicht, dass es so traurig aussieht. Wie viele von euch haben diese Hochzeit angeschaut? Ihr dürft euch outen. Seht ihr, ich war in der falschen Stadt. Ich hätte in Siegeland sein sollen. Aber es gab einen jungen Mann, der bereit war, mit mir zusammen diese Hochzeit anzuschauen. Und ich dachte, den muss ich heiraten, das ist Liebe. Und so ein Jahr später haben wir unsere etwas nicht ganz so glamouröse Hochzeit gefeiert. Und so bin ich im fröhlichen, sehr gekehrten, sauberen Schwabenland gelandet. Wo die Kehrwoche so wichtig genommen wird, wo man nie in irgendeine Hundekacke läuft, weil alles, selbst die Gehwege gestaubsaugt sind, wo die Komposttonnen so sauber sind, dass man sie im Wohnzimmer stehen haben könnte. Sehr, sehr fröhlich dort gelandet. Fast so schön wie Siegeland. Und mein Mann ist Pastor einer freien Gemeinde in Reutlingen, christliche Gemeinde Reutlingen. Fing an als Wohnzimmergottesdienst und ist immer gewachsen, so mit Hochs und Tiefs, so wie in Achterbahn. Und wir machen sehr viel Kinderarbeit, Jugendarbeit. Haben sehr viel unter Asylanten gemacht, als diese Ströme reinkamen vor 2 Jahren, die ersten Asylantenfluten bei uns in Reutlingen waren. Und ich unterrichte ein bisschen in der Freien Evangelischen Schule, Musik und Englisch, oder ich versuche es zumindest, und mache es sehr, sehr gerne. Und bin nebenher Autorin geworden, das war eher aus Versehen, macht mir sehr viel Freude. Seitdem bin ich sehr viel unterwegs als Referentin und bei Frauentreffen. Ich war schon mal in einer der Gemeinden hier, glaube ich, für einen Frauenabend vor einiger Zeit. Und treffe viele interessante Leute und bin selber die Lernende, die oft sehr bereichert nach Hause geht. Interessante Begegnungen. Ich habe gesehen, da könnte man, liebe Ladies, Wenn man schlau wäre, könnte man heute seine ganzen Weihnachtseinkäufe für Dezember schon erledigen, hinten am Büchertisch. Da gibt es nicht nur meine Bücher, sondern viele schöne Bücher. Hinten, ich sage euch kurz, was ich dabei habe oder was die lieben Damen von den Büchertischen dabei haben, von meinen Büchern. Ich habe eine Biografie über meine Kindheit in Afrika. Ich habe, ohne das unbedingt zu wollen, ein sehr abenteuerliches Leben geführt. Und meine Eltern sind zwischen den Fronten eines Bürgerkrieges gelandet, als sie Ruhe für ihre Familie gesucht haben in den 60er Jahren. Biafra-Krieg, unsere Kindheit, wie haben wir das erlebt? Auseinandersetzung mit dem frühen Tod meiner Mutter. Und dann letztlich das Buch kommt jetzt in die vierte Auflage. Und da habe ich dann ein Kapitel über meinen Papa geschrieben, der dann vor 4 Monaten gestorben ist. Und das so rundet die Geschichte etwas traurig ab. Dann habe ich, die Gegengeschichte ist von meinem Onkel, der während wir in Afrika waren, hat er als Pfarrer arbeitet unter den Eskimos, Inuit, wie man sie heute nennt. Das Buch ist gerade neu aufgelegt worden. Ganz spannende Geschichte. Kirche in Igloos, in Eis und Schnee bei minus 60 Grad. Ganz spannende Geschichte, auch Bilder drin. Und dann Bücher, die mit dem Thema heute sehr zu tun haben. Leben am reich gedeckten Tisch, die Schattenseite des Lebens. Wie finden wir Gott, wenn alle Lichter ausgehen? Was machen wir in unserem Leben, wenn die Katastrophe kommt? Bibelgeschichten dazu, lebendig gemacht für unser Alltag. Ganz praktisch das Gleiche, vom Wunsch dazu zu gehören, ein Buch über Einsamkeit. Wenn wir auf einmal uns alleine finden im Leben, wenn irgendwas schief läuft, Schicksalsschlag, die Kinder nicht mehr da sind oder einfach, wo ist mein Platz im Leben? Ein paar Gedanken und viele Anekdoten und Entdeckungen aus meinem Leben. Handbuch für Frauen, wer da ein bisschen näher in die Bibel reingehen möchte. Für Muttis, die ein bisschen was zum Lachen brauchen, wenn sie ab und zu mal einen ruhigen Augenblick haben. Als meine Kinder klein waren, habe ich gebetet, Herr, wenn wieder Erwarten aus diesen Kindern irgendwas wird. Schreibe ich ein Buch und ermutige die Muttis zu lachen mitten im Chaos. Ich hatte immer das Gefühl, alle pädagogischen Mechanismen, die funktionieren für alle anderen, nur für mich nicht. Und dann Unterhaltung mit geistlichem Tiefgang dabei. 2 Romane, Möwen im Wind, Rückkehr des Erben, sieht aus wie Rosamunde Pilcher, ist es aber nicht. Man weiß nicht auf der ersten Seite, wen sie kriegt. Wer der Held ist, man weiß es erst am Schluss und Männer lesen die auch gerne. Also wenn das nicht ein Angebot ist, ich schreibe auch für Ethos, da sind einige freie Exemplare, die man mitnehmen kann. So viel zu den Büchern. Ich fing an, einfach mit Kinderbüchern, ich glaube, da sind auch ein paar dabei, Kinderbücher zu schreiben und eins führte zum nächsten und es macht inzwischen sehr, sehr viel Spaß, auf diesem Weg zu versuchen, einfach den Glauben an Jesus lebendig und praktisch zu machen. So viele Leute denken, das hat mit unserem Leben heute nichts zu tun. Ich habe genau das Gegenteil entdeckt. Dass je schwerer das Leben wird, desto mehr finde ich meine Geschichte in dem Buch, das mir am wichtigsten ist. Und das ist die Bibel. Und denk nicht, oh Bibel, jetzt wird staubig und langweilig. Gar nicht. Da wird es erst recht spannend. Vor allem bei diesem Thema, hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen, ist ein bisschen in den Volksmund übergegangen. Und es ist viel mehr als nur ein Motivational Impuls, ein Motivationsimpuls. Weil die Bibel, wie auch mein eigenes Leben, ist voll mit Hinfallen und Hinfallen und Hinfallen und dann irgendwie doch wieder aufstehen und weitergehen. Es fing an mit einer Kindheit, die total glücklich waren. Wir sind in Afrika, wie gesagt, meine Eltern sind dahin gezogen, um ein ruhiges Leben für ihre Familie zu suchen. Meine Eltern waren beide ein bisschen kriegsgeschädigt. Meine Mutter war deutsch, aber ist sehr englisch geworden, war Flüchtling aus Ostpreußen. Mein Vater kam gerade von Japan, wo er da in Krieg gezogen wurde als junger Mann und die wollten nichts sehnlicher als einfach ein ruhiges Leben. Was machen die? Ziehen nach Afrika und landen mitten in den Fronten von dem schlimmsten Bürgerkrieg, den es dort jemals gegeben hat. Aber blieben dort. Mein Vater hatte Verantwortung für eine Firma, für viele einheimische Menschen, die in große Gefahr waren. Es war so ein Stammesfehde. und hat sein Leben riskiert, viele Menschen das Leben gerettet und wir blieben mit dabei. Und meine erste Erinnerung als siebenjähriges Kind, wo der Krieg ausgebrochen ist, war das Gefühl, wie zerbrechlich das Leben ist. Das vergessen wir ein bisschen in unseren Wohlstandskulturen in Europa, wie schnell das vorbei sein kann, das Gefühl bleibt. Das Leben war idyllisch. Wir lebten wie Pippi Langstrumpf draußen in der Wildnis, mehr oder weniger. Wir hatten kein Äffchen, aber wir hatten zwei Pferde, also keine Esel, sondern Pferde hatten wir. Und Papageien und Enten hatten wir und viele Hühner. Das war unser Leben. Wir wussten nicht, wie man Schuhe anzieht. Wir sind barfuß wie die kleinen Wilden durch die Landschaft gezogen, zu dritt. Es war eine sehr glückliche Zeit. Meine Schwester wusste schon mit 5 Jahren, dass sie Ärztin werden will und ist nie ohne eine Plastiktüte spazieren gegangen. Kadaverreste gesammelt. Wir dachten, alle Kinder machen das. Nicht von Menschen, wo sie manchmal auch darum lagen, aber von Hunden, Knochen und Käferhüllen und Schlangenüberreste, sowas so darum lag. Und ich habe Servietten gesammelt und Seife. Also wenn ich hier gewesen wäre als Kind, wäre ich zuerst zur Toilette gegangen, um zu gucken, was für eine Seife da ist. Ich hätte es dann gefragt, ob ich es mitnehmen darf. Wahrscheinlich, weil das, was meine Schwester mit nach Hause gebracht hat, so gestunken hat. Den Ausgleich. So hatten wir Sammlungen von Knochen, Seife, Stoffresten. Wir hatten eine Rennbahn für Kakerlaken. Wir hatten ein Lernschwimmbecken für Kaulquappen, eine Eidechsenschule, ein Erholungsheim für zerdrückte Käfer. Unsere Fantasiewelt war grenzenlos. Und dann kam der Sturz. Hinfallen. Es war nichts Selbstverschuldetes. Es war Krieg über Nacht. Waren es nicht mehr Hundeleichen oder Knochen. Es waren wirklich Menschen, die auf den Wegrändern lagen, die zusammengeschlagen wurden. Die Grausamkeit des Lebens hat uns unvorbereitet mit voller Wucht getroffen. Das Los, das wir für kurze Zeit mit Millionen von Kindern weltweit an allen Orten zu allen Zeiten der Geschichte teilten. Nun waren wir selber mittendrin. Und wir erlebten, wie es ist, wenn menschliche Bosheit amok läuft, ungeachtet der zarten Seelen von Menschen, deren einziges Verbrechen es ist, zur falschen Zeit am falschen Ort zu sein. Das ist der schlimmste Sturz, den es gibt, wenn das ganze Leben zusammenbricht, über Nacht. Kann bei jedem von uns passieren. Da sind wir voll im Thema drin. Es können kleine Zusammenbrüche sein. Es können die Blamagen des Alltags sein. Es können Kinder sein, die uns in Verlegenheit bringen. Ich weiß, dass ich meine mütterliche Eitelkeit hat immer furchtbar drunter gelitten, wenn meine Kinder sich nicht so verhalten haben, wie ich das wollte. Ich wollte gut dastehen, die gute Mutter mit den wohlerzogenen, gut geratenen Kindern, damit alle sagen, oh, mach sie das super. Bei Tochter Nummer 1 hat es gut funktioniert. Die hat angepasst, alles super gemacht. Ich dachte, Mann, sind wir super Eltern. Und dann kam der Sohn. Kindergeburtstag, zwei davon von der Sorte. Angesagt. 5, 6 kleine Mitglieder der Konsumgeneration im Anmarsch. Dann gab es einen Wutanfall. Meine Kinder wussten, dass ich Kindergeburtstage hasse. Mit einer Leidenschaft. Es gab einen Streit mit meinem Daniel. Ab ins Zimmer, halbe Stunde Auszeit. Sogar Daniel würde wohl zu seinem Kindergeburtstag wieder erscheinen. Fehlanzeige. Nein, er würde zum Geburtstag nicht kommen. Was ich mit seinen Gästen machen soll, ist mir doch egal. Das Kind hat pubertiert mit 2 schon. Ich konnte wieder auszuladen, dafür war es zu spät. Und so wurde dieser Tag zum Kindergeburtstag ohne das Geburtstagskind. Als Mutter lernt man schnell, öffentliche Blamagen souverän zu überspielen. Sich so zu verhalten, als ob es normal sei, der neueste Trend aus England sozusagen, dass ein Kind zu seinem eigenen Geburtstag nicht erscheint. Den kleinen Gästen hat es nicht viel ausgemacht, durften sie immerhin ihre Geschenke für sich behalten. Die kleinen Stürze des Alltags, die Verlegenheit, die Blamagen, das Gefühl, ich wollte so gut dastehen, ich wollte Eindruck schaffen, ich wollte Ansehen haben. Und jetzt habe ich mich auf ganze Linie blamiert oder jemand anderes hat mich in Verlegenheit gebracht, mein Ehemann oder meine Kinder oder Kollegen oder irgendwas. Hinfallen. Es gibt ein Hinfallen, wenn unsere Pläne durchkreuzt werden. Es können wirklich Kleinigkeiten sein, die uns wirklich von der Bahn werfen. Es kann, wie gesagt, was Schlimmeres sein. Es kann eine Krebsdiagnose sein, die auf einmal auf dem Tisch liegt. Und auf einmal, kennt ihr das Gefühl, gestern war das Leben noch normal. Gestern habe ich Wäsche aufgehängt, Kartoffel gekocht, war bei Aldi und Lidl, habe Sprudelflaschen geholt, Auto getankt. Und dann kommt was dazwischen. Autounfall, Arztdiagnose, irgendjemand, der mir nahesteht, liegt plötzlich auf Intensiv. Und das Leben ist komplett. Auf einmal wachst du in einer anderen Welt auf. Kenne ich sehr gut. Ich habe eine Freundin letztes Jahr auf Intensivstation besucht und wir wussten nicht, ob sie die Kurve kriegt oder nicht. Und ich saß da mit meinem Mann zusammen. Wir haben gebetet und um ihr Leben gerungen. Und ich dachte, ist es nicht komisch? Zwischen hier, da huschen die weiße Kittel herum, ist so eine gedämpfte Stimmung, angespannt. Niemand lacht. Und dann gehe ich die Tür aus der Tür und da rennen Kinder, Auto fahren, die Autos fahren draußen. Ist so, so falsch, so seltsam. Zwei Welten. Leben und Tod und dann Leben draußen. Du denkst, wie wagen es die Leute noch normal weiterzuleben, wenn meine Freundin da liegt. Und ich weiß nicht, ob sie den Tag überlebt. Solche Gefühle, wo was dazwischen kommt und deine ganze Seele stürzt ab und irgendwie hast du das Gefühl, da wird Säure drauf gekippt. Ich bin sicher, jeder hier kann Geschichten davon erzählen. Wenn ein Kind in die Irre geht, wenn ein Kind sich nicht mehr meldet oder nichts mehr von mir will, wenn ein Job gekündigt wird, wenn es finanzielle Schwierigkeiten gibt, wenn eine Freundschaft gekündigt wird, das ist heftig. Ein Todesfall ist die eine Sache. Der Tod einer Freundschaft, kennt ihr das? Wenn man denkt, ja, ich dachte, wir seien Freundinnen. Ich dachte, wir wollten diesen Lebensweg miteinander gehen. Und jetzt mir nichts, dir nichts, spaziert die ab. Und wir waren doch 20 Jahre miteinander unterwegs. Und es scheint ihr egal zu sein. Kennt ihr das Gefühl? Und dir bricht das Herz? Und der anderen oder dem anderen scheint es egal zu sein? Das sind nur einige Beispiele, wo das Leben so in ganz geordneten Bahnen laufen kann und auf einmal flop. Und du weißt nicht, was passiert ist. Was habe ich falsch gemacht? Und wenn du mit Gott irgendwie unterwegs bist, fragst du erst recht, habe ich was Dummes gemacht? Habe ich nicht genug gebetet? Habe ich nicht genug in der Bibel gelesen? War ich nicht brav genug? War ich nicht oft genug im Gottesdienst? War ich nicht lieb genug? Kommt dazu. Und deshalb heute, halbe Stunde, möchte ich ein paar Impulse aus einer Geschichte, die ich sehr liebe in der Bibel, von einer Frau, die genau das erlebt hat. Seitdem ich immer wieder hingefallen bin im Leben, in verschiedenen von diesen Bereichen, die ich aufgelistet habe, entdecke ich, dass die Bibel voll ist mit meiner Geschichte. Voll, vom Anfang bis zum Ende. Es gäbe dieses dicke Buch nicht, wenn nicht viele Menschen hingeflogen wären, Bruchlandungen erlebt haben. Ich würde so weit gehen zu sagen, Gott fängt seine Geschichte oft mit uns dort an, wo wir am Boden liegen. Oft ist es der einzige Ort, wo er unsere Aufmerksamkeit kriegt. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich habe beten gelernt, nicht in den guten Seiten des Lebens. Ich habe beten gelernt, zu Gott schreien gelernt. In den Zeiten, wo ich auf dem Boden lag und ich wusste, ob ich jemals wieder hochkomme. Und ihn kennengelernt, ihm begegnet. Meine Eltern waren sehr gläubige Leute, die haben uns die Bibel vorgelesen, unsere Kindheit schon. Ich habe so viele Geschichten und Passagen aus der Bibel in- und auswendig gekannt. Wir haben sie auswendig gelernt, damals in der Sonntagsschule, Rallyeunterricht in der Schule. Zu Hause auch. Und wir haben Gummibärchen gekriegt, wenn wir die 10 Gebote gelernt haben. 2 Gummibärle für die Seligpreisungen, weil sie ein bisschen länger sind. Und wenn wir einen Psalm aufsagen konnten, Psalm 23, die ganzen Klassiker, der Herr ist meine Hirte, kennt ihr ja sicher auch. Haben wir so ein Buch gekriegt. Und ich habe es einfach gelernt. Und dann kommt das Leben dazwischen. Und du liest das Buch wieder und auf einmal verstehst du, was er gemeint hat. Was er gesagt hat, der Herr ist meine Hirte, mir wird nichts mangeln, auch wenn ich durch den Schatten, die Schatten des Todes hindurchgehe, werde ich nichts Böses fürchten, denn du bist bei mir. Auf einmal bedeutet das etwas, es kommen die Tränen, auf einmal bedeutet es etwas, wenn es steht, warum betrübst du dich, meine Seele, hoffe doch auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. All diese Stellen, die wir vielleicht gut kennen oder aber nicht, aber vielleicht heute kann ich euch ein bisschen auf den Geschmack bringen. in dieses Buch zu lesen. Die Geschichte handelt, ganz, ganz kleine Geschichte, mitten im Alten Testament, 3 Seiten und 2 Frauen. Und einige kennen die Geschichte, weil es kommt ein sehr berühmter Spruch. Viele der Bibelsprüche sind auch in den Volksmund übergegangen. Also hinfallen, aufstehen, Krone richten, weitergehen steht nicht so als Bibelvers drin, aber als Gedanke sehr wohl. Diese Frau, eine Frau in dieser Geschichte, hat folgende Spruch gesagt, und das kennt ihr vielleicht. Wohin du gehst, dahin will auch ich gehen. Wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da will auch ich sterben, und dort will ich begraben werden. So soll mir der Herr tun und so hinzufügen, nur der Tod soll mich und dich scheiden. Ich habe das so oft gehört bei Hochzeiten. Und dann denke ich so an rose, rote, schnörkelige Kärtchen, an Deko, so ähnlich wie heute, wunderbares Deko auf den Tisch. Und dann gehe ich zurück in diese Geschichte, woher der Spruch kommt. Und ich sehe, es war alles andere als sentimental. Es waren 2 Frauen am Ende ihrer Kräfte, die wirklich gestürzt waren. Und was mir so gut gefällt an dieser Geschichte, das war die Ruth, die das gesagt hat zu ihrer Schwiegermutter, nicht zu ihrem Mann, der war gestorben. Es war die Naomi. Wenn du die Geschichte nicht kennst, ist nicht schlimm. Ich erzähle sie kurz nach. In Naomi bündelt sich jede Art von Hinfallen, jede Art von Bruchlandung, die eine Frau nur erleben kann. Die lebte in einem Ort namens Bethlehem, den wir sehr gut kennen von einer anderen Geschichte, die noch besser bekannt ist als diese. Die heiratete, alles ging super gut für sie. Naomi, die hebräischen Namen erzählen Geschichten. Naomi heißt die Liebliche, die Süße, die Freundliche. Sie heiratet den Elimelech. Der war sowas wie der Prinz, der hat, das heißt Fürst unter dem Volk, der war sowas wie erste Adresse, Junggeselle, den alle heiraten wollten. So liest man das hinein in den Namen. Traumpaar waren die. Die Lady, die süße Lady heiratet den Fürst. Dann kommen harte Zeiten nach Bethlehem. Es kommt eine Hungersnot, es kommt so eine wirtschaftliche Flaute. Und damals in diesen Agrargemeinschaften konnte man nicht geschwind mal zu Aldi oder Lidl gehen und Wasser kaufen. Also wenn Wasser aus war, war das Leben aus. So ähnlich war's. Und Naomi und Elimelech sind die einzigen, die sich leisten können, wegzuziehen. Tun sie auch. Die ziehen nach Moab. Das war ein heidnisches Land neben Israel. Und die Israeliten waren nicht sehr gut, auf die Moabiter zu sprechen. Das war ein sehr dekadentes Volk. Mord, Totschlag, Vergewaltigung war an der Tagesordnung in diesem Land, aber die hatten Brot und die hatten Wasser. Und so haben die 2 da sich niedergelassen, erfolgreich eine Existenz gegründet und die hatten 2 Söhne, die heißen Machlon und Kilion und die heiraten Mädels aus dem Dorf. Also könnte aus Rosamunde Pilcher wirklich rauskommen, diese Geschichte. Ein bisschen so Fernseh, so ein bisschen rührselig. Aber dann schlagen die Katastrophen ein. Und wenn das nicht passiert, wenn Vers 3 in dem Kapitel 1 nicht passiert wäre, hätten wir nie wieder von diesen beiden gehört. Da kommt ein Todesfall. Der Elimelech stirbt und dann sterben die Söhne Machlon und Kilion. 3 Frauen verwitwet, alleine. Ich wette, hier sitzen einige Witwen und wissen, wie das ist, wenn man den Mann verliert. Ich habe mein Vater gerade verloren, er war 60 Jahre lang der Halt in meinem Leben, der Ansprechpartner, die Säule, wenn alles andere zusammengebröckelt ist. Das tut weh, auch heute tut es weh, es wird eine ganze Weile, vielleicht bis Ende meines Lebens noch wehtun. 60 Jahre sind eine lange Zeit. Meine Stiefmutter hat ihren Mann gerade verloren, leidet sehr, meine Mutter starb sehr früh, wie schon gesagt. Naomi macht es durch. Ich drücke kurz auf Pause und denke, wie geht es diese Frau? Die ist weit weg von zu Hause, die ist im Ausland als Migrantin. Die hat nicht nur ihren Mann verloren, ist nicht nur dieser emotionale Sturz, wo die Seele einfach völlig orientierungslos ist. Du wachst morgens auf, du kannst dich nicht dran gewöhnen, dass der nicht mehr da liegt. Du stochest nach ihm. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man traut sich kaum einzuschlafen nachts, weil man Angst hat vorm Aufwachen am nächsten Morgen. Und dann rollt das wie eine Tsunami, die Trauer und der Schock und die Empörung, ob das ein Verlust ist, diese Art oder eine andere Art von Verlust, den ich vorhin aufgezählt habe. Manchmal überrollt es deine Seele. Und du weißt nicht, ob du überhaupt noch aufstehen willst. Das war Naomis Leben, Nacht für Nacht. Die Trauer, dieser seelische Sturz. Nicht nur der Mann ist weg, sondern stellt euch das mal vor, zwei Kinder. Ich glaube, das ist mindestens genauso schlimm, wenn nicht noch schlimmer. Ich habe fast eine Tochter verloren, die kam 12 Wochen zu früh auf die Welt. Die ganzen Gefühle kennen wir gut. Wir saßen Tag für Tag, 8 Wochen lang neben einem Brutkasten und wussten nicht, ob das Kind leben wird und ob es dann, wenn es lebt, in welchem Zustand. Diese Angst, Tag für Tag, das qualvolle Warten auf die nächsten Visite vom Arzt. Und dann hängen an jedem Wort, das der Arzt sagt, und hoffen, es wird gut. Und mittendrin erlebe ich, ich sitze da neben dem Brutkasten, dieses kleine Wesen, ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie jemals die Kurve kriegt. Sie war so winzig und sie hing an jedem Apparat, das es da gab auf Intensivstation. Eines Tages starb das Kind, gerade als ich da saß, starb das Kind, das neben ihr lag. Und ich kriegte mit, wie die Ärztin versucht hat, den Eltern liebevoll zu sagen, wir müssen die Apparate ausmachen, das bringt nichts mehr. Und wie der Vater dann aufgeheult hat und geschluchzt, ein Kind zu verlieren, auch wenn es ein Erwachsenes ist, vielleicht noch schlimmer. Naomi, Mann verloren, 2 Söhne, alles weg. Es ist nicht nur dieser seelische Sturz, nicht nur ins Bodenlose hinein mit dem Herzen, mit den Gefühlen. Es ist auch, der Armut winkt. Damals, du hast gar kein Witwenrente, es gab kein Hartz IV, kein Sozialamt, wo du hingehen konntest. Dein Sozialamt war deine Familie, die hat keine, die ist im Ausland. Dein Ruhestandgeld, deine Rente waren deine Enkelkinder, hat sie keine. Also es ist an allen Fronten. Das Einzige, was diese Frau noch hat, vermutlich, ist ihre Gesundheit. Es gibt einen Mann in der Bibel, der auch das verloren hat. Der hieß Hiob. Und ihr kennt auch diesen Ausdruck Hiobs Botschaften. Eine Sache nach der anderen. Er verliert alles. Ähnliche Geschichte, hier auch weiblich. Naomi. Und da sitzt man da und fragt man sich, wie geht's jetzt weiter? Nicht nur das, die Frau war gläubig. Und das macht es nicht immer besser. Sie glaubte an Gott, sie war tief fromm, die war tief, wollte eine dieser Frauen, die das richtig recht machen wollte, das kriegt man raus im Laufe der Geschichte, liest man das auch zwischen den Zeilen, ernsthaft gläubig. Was kommt denn dazu? Gott, warum ich? Gott, wo bist du überhaupt? Gott, wo warst du, als er seinen Unfall hatte? Du hättest es mit einem Fingerschnipsen verhindern können, du machst es nie, was für ein Gott bist du denn? Dieses Klagen, warum? Er könnte nur einmal in meine Richtung blicken und das Problem wäre gelöst. Warum tut er das nicht? Warum tut er mir diese Schmerzen an? Warum mutet er mir das zu? Warum geht es der so gut und mir so schlecht? Kennt ihr das? Das Gefühl, was habe ich falsch gemacht? Womit habe ich das jetzt verdient? Warum ich? Warum wir? Warum schon wieder? Es gibt einen Spruch auf Deutsch, das heißt, ein Unglück kommt selten allein. Auf Englisch sagen wir, it doesn't rain, it pours. Also es regnet nicht nur, es schüttet. Also wenn schon, denn schon. Jeder von uns kennt solche Tage. Ja, jetzt und was läuft als nächstes schief? Das, 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 das. Und jetzt das Auto muss kaputt gehen und das und das und das. Das um ein Vielfache hat die Naomi. Hinfall, aber weh. Die ist richtig auf die Nase, auf den Bauch gestürzt und gewaltige Bauchlandung. Und dann kommt Demütigung dazu. Noch eine Sache und dann reden wir über das Aufstehen, ein bisschen dulden. Noch eine Sache kommt dazu und das finde ich auch schlimm. Sie geht zurück nach Bethlehem, kommen wir nachher zurück drauf, die hat keine andere Möglichkeit, also nichts zu verlieren, gehe ich halt wieder heim. Und dann begrüßt, könnte man hoffen, dass wenigstens ihre Sandkastenfreundinnen sie begrüßen, sagen, Naomi, schön, dass du wieder da bist. Und Mann, wie geht's dir? Und hier ist eine Wohnung frei. Du kannst unterkommen bei uns. Wir haben ein Gästezimmer. Wir versorgen dich. Komm mal an unseren Tisch. Nichts davon. Wir lesen. Sie ging, die kam an in Bethlehem. Die ganze Stadt war ihretwegen in Bewegung. Sprich, tratsch, tratsch, tratsch. Zick, 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 zick. Plauder, plauder, plauder. Die Frauen sagten, ist das Naomi? Da steckt auch so viel Spaß. Habt ihr sie gesehen? Ist die grau geworden? Habt ihr die Falten in ihrem Gesicht gesehen? Bin ich froh, dass ich den damals nicht geheiratet habe. Ich hätte damals schon sagen können, das geht schief. Kennt ihr auch solche Geschichten? Leid, schlimm genug, öffentliches Leid. Und die tratschen und die gucken und die glotzen und die reiben sich ein bisschen schadenfroh die Hände und sagen, endlich mal passiert ihr auch was. Das ist auch hier drin. Und Naomi ist ehrlich, sie sagt, nennt mich nicht mehr Naomi, ich bin nicht mehr die Liebliche, die Süße, nennt mich Mara, die Gebrochene, die Bittere. Und einen Augenblick lang gibt sie diese tiefen Schmerz einfach nach. Wer kann sie ihr verdenken? Und sagt, Gott hat mich auch aufgegeben. Verstehe auch nicht. Der Herr hat gegen mich ausgesagt. Der Allmächtige hat mir Böses getan. Also die ist in diesem Punkt der Geschichte ihren Tiefpunkt erreicht. Sogar Gott hat mich im Stich gelassen. Hinfallen. Aufstehen. Es gibt eine Sache, die sie richtig gemacht hat, mitten in diesem Schmerz, wo die Gefühle ihr gar keine... Oft sagen die Leute, hör auf dein Herz. Ich sage, nee, ich höre lieber nicht auf mein Herz. Mein Herz ist manchmal kein guter Ratgeber. Muss auch nicht sein. Wir dürfen trauern, wir dürfen klagen, wir dürfen schluchzen, schreien vor Schmerz. Ist alles drin. Lest mal die Psalmen. Wie ehrlich ein Mann namens David mit seinem Schmerz umgeht. Es ist nicht verwerflich zu heulen. Es gibt einen Mann, der mehr geheult hat wie alle anderen in der Bibel. Der heißt Jesus Christus. Immer wieder geheult. Warum? Weiches Herz. Mitgefühl. Nicht nur eigene Schmerz, sondern den Schmerzen der anderen hat er mitgetragen. Sie macht eine Sache richtig. Das ist ein kleiner Vers, muss man immer aufmerken, wenn man in diesen Bibelgeschichten diesen Vers findet. Sie machte sich auf. Sie machte sich auf. Ein kleiner Schritt. Einmal noch aus dem Bett steigen. Einmal noch Kaffee kochen. Einmal wagen zu glauben, dass mein Leben noch einen Sinn hat. Dass irgendjemand auf mich aufpasst. Sie machte sich auf. Und sie machte das, wo sie eigentlich keine andere Wahl hatte, als das zu machen. Sie kehrt zurück, wie wir schon gesehen haben, nach einem Ort namens Bethlehem. Der Name, den wir sehr gut kennen, aus einer anderen Geschichte, erzählt auch eine Geschichte. Das heißt Haus des Brotes, Bethlehem auf Hebräisch. Haus, wo es Vorräte gibt. Sie hatte gehört, dass es wieder Brot gab, dass die Ernte wieder gelungen war. Und sie wagt, wieder zurückzugehen. Sich aufmachen, was kann das für uns bedeuten? Zurück zum Haus des Brotes. Vielleicht einmal wieder wagen zu glauben, dass mein Leben einen Sinn hat. Ob du gerade in einer Katastrophe, ob du gerade da niederliegst oder nicht. Irgendjemand um dich herum braucht ein Wort der Ermutigung. Irgendwann mal brauchst du das für dein Leben. Das Leben ist manchmal hart und geht manchmal richtig ruchlos mit uns um. Wir tun gut dran zu wissen, wo dieses Haus des Brotes ist, wo wir Nahrung bekommen, wo wir die Kraft bekommen, wieder aufzustehen. Für mich ist es das Brot des Lebens. Gerade diese Geschichten, aus denen ich heute euch ein bisschen was erzähle, über die ich viel geschrieben habe in meinen Büchern. Haus des Brotes, zurück zu dem Glauben in deine Kindheit, zurück zu einem Gottesglauben, den du vielleicht einmal hattest oder der zugeschüttet wurde durch die Enttäuschungen des Lebens, durch die Krisen, durch die Sorgen des Lebens, zurück zur Kirche. Es gibt hier zwei tolle Gemeinden, die Sonntagsgottesdienste machen. Vielleicht heißt es zurück in den Gottesdienst, zurück zur Frauenstunde. Vielleicht heißt es heute Abend zurück ins Zelt, morgen Abend, nochmal morgen Abend, wo diese Themen ausgearbeitet werden, vielleicht viel besser, wie ich das machen kann, wo die Männer auch kommen können, nachmittags die Kinder. Das ist auch eine Art Haus des Brotes, was hier aufgebaut wurde für diese Woche. Zurück, für mich ist es immer zu den Liedern, die ich gesungen habe als Kind, zurück zu den alten Chorälen. Wenn es mir schlecht geht, ich hole mein Paul-Gerhardt-Lieder wieder raus. Ich hole mein Geh aus mein Herz und suche Freud wieder raus. Ich singe das auch. Geh aus mein Herz, mach dich auf, suche Freud. Das hat ein Mann geschrieben, der sehr, sehr wenig Freude in seinem Leben hatte, Paul-Gerhardt. Vielleicht hatte er gerade 4 Jahre Glück in seinem Leben, sonst nur Schmerz, Schmerz, Schmerz in jeder Facette, die es nur gibt. Zurück. Geh aus, mach dich auf, suche Freude dort, wo diese Welt keine Freude geben kann. Zurück ins Wort Gottes, zu den alten Geschichten, zu den Psalmen, zu den Dingen, die wir vielleicht von der Kindheit, von Rallye-Unterricht, von Konfirmation, von Taufunterricht, irgendwo, wo vielleicht eine gläubige Oma für dich gebetet hat oder irgendjemand, der so einen Spruch in die Hand gedrückt hat, kann was ganz Kleines sein, wo du wusstest, das war Gott. Es gibt ihn. Jedes Kind hat seine Momente, wo er weiß, dass es ihn gibt. Manchmal muss man wieder ein Kind werden, um zu glauben, dass irgendjemand diese Bäume gemacht hat da draußen, dass irgendjemand diese Regenbogen über den Himmel gespannt hat, irgendjemand kriegt es hin, einen Vogel zu machen, zum Singen zu bringen, das kann nicht Zufall sein. Irgendjemand hat die Idee, Mensch gehabt, dein Leben sich ausgedacht, mit all deinen Begabungen, dein Körper, der sowieso ein Wunder ist, diese Hände sind absolutes Wunder. Also sag mir nicht, dass das Zufall war und dass die wunderbaren Frauen, die hier sitzen, jedes ein Unikat, zurück zum kindlichen Glauben, zur Suche nach Gott. Sie geht zurück, sie macht sich auf, geht zurück. Sie, also was dort geschieht in Bethlehem, also das ist wirklich Rosamunde Pilcher, aber viel besser. Das ist die schönste Romanze, die es gibt in der Bibel. Die Ruth geht mit, die Schwiegertochter. Das ist die heidnische Schwiegertochter, die mit Gott nicht sehr viel am Hut hatte. Und die zu Naomi sagt, mich wirst du nicht los, nur über meine Leiche, ich gehe mit. Und Naomi sagt so was Ähnliches, was, du folgst mir mit in den Abgrund, ich habe nichts zu bieten. Und Ruth geht, sagt, ich gehe trotzdem mit, auch wenn es mich mein Leben kostet. Es war eine gefährliche Reise zurück nach Bethlehem, von Moab durch diese Wüste, zwei Frauen alleine. Naomi sagt, du bleib doch hier, Mann, du bist jung und hübsch, brauchst einen Mann. Meinst du, ich kann weitere Söhne hier produzieren rechtzeitig, dass du Kinder bekommen kannst? Also ganz so Schwiegermama, ganz vernünftig und praktisch, wie die Schwiegermamas sind. Und sagt, ich gehe trotzdem mit. Warum? Und das ist wirklich das Umwerfende an dieser Geschichte. Irgendwas, liebe Naomi, also von wegen, dein Leben ist am Ende, von wegen, Gott hat dich verlassen, von wegen, du hast nichts mehr zu bieten. Eine junge, heidnische Frau, die nichts mit Kirche und Gott am Hut hat, hat irgendwas in deinem Leben gesehen, Naomi, das sie motiviert und bereit macht, alles liegen zu lassen daheim. Jede Aussicht auf ein zweites Glück mit einem zweiten Ehemann, jede Aussicht auf Kinder, auf Romantik, auf überhaupt ein Leben und geht lieber mit dir mit, um deinen Gott zu finden. Da frage ich mich, hey, was für eine Schwiegermama muss das gewesen sein? Ich hoffe, dass ich ein halbwegs anständige Schwiegermama bin. Ich frage meine Schwiegerkinder immer wieder. Bin ich okay? Aber da muss eine sehr tiefe Liebe diese zwei verbunden haben, schon im Vorfeld. Es gibt immer eine Vorgeschichte. Irgendwas hat Ruth, eine junge Frau, die alles, die Welt lag ihr zu Füßen, auch nach dem Tod ihres Mannes, sie war noch jung. Und sie sagt, ich gehe mit dir mit, nicht nur, weil ich dich lieb habe, sondern in deinem Leben habe ich die Macht und den Einfluss, die Ausstrahlung von einem Gott gesehen, den ich auch kennenlernen möchte. Sie geht mit, hängt ihr ganzes Glück an den Nagel und sagt, es gibt offensichtlich, Naomi, irgendein größeres Glück, das du hast, auch mitten in den Trümmerfeldern deines Lebens. Eine Stabilität, ein Fundament, irgendwas schimmert hier durch und das will ich auch haben. Sie geht mit. Die Geschichte wird sehr romantisch. Damals gab es bei den Hebräern gab's diese Schwager-Ehe. Also Naomi fällt irgendwann mal ein, Moment mal, Witwe, hat ihren Mann verloren und der Schwager, da gibt es einen Verwandter, der ist noch unverheiratet. Eigentlich hat er eine Verpflichtung ihr gegenüber, Moabiterin hin oder her. Jetzt gucken wir mal, ob da was wird. Sie fängt an zu koppeln, so ein bisschen, ruht ein paar Ideen, du geh dorthin, wo er sich... Sie hat mitgekriegt, dass er immer wieder nach Ruth schaut und ihr mit ihr Kaffee trinkt und ganz lang mit ihr plaudert, länger wie hätte sein müssen. Ruth hat auf seinem Feld gearbeitet und es wird immer spannender und letztlich, wir haben nicht Zeit darauf einzugehen, aber Boas heiratet Ruth und Naomis Plan geht auf. Ruth ist jetzt wieder verheiratet mit dem ersten Mann der Stadt. Boas war auch ein reicher Landwirt. Ruth hatte gearbeitet auf seinem Feld. Er verliebt sich in sie. Er geht seinen Pflichten nach. Wahrscheinlich waren ein paar Leute schon ein bisschen stutzig, dass er diese Moabiterin heiratet. Und er macht es. Er sieht in ihr Qualitäten, die ihn sehr, sehr beeindrucken. Ihre Bereitschaft, ihre Schwiegermutter zu versorgen, ihr zu dienen. Am Ende dieser tollen Geschichte, und da möchte ich meinen letzten Punkt einfach mal ansteuern hier. Naomi hat einen Enkelsohn auf dem Schoß. Und sie trifft sich mit diesen Frauen, die geglotzt haben. Erinnert ihr euch? Leid, öffentliches Leid, wo sie alle gesagt haben, die Naomi, und hast du gesehen, wie schlimm sie jetzt aussieht? Und ist die alt geworden? Und. Die sitzen jetzt um Tisch herum, plaudern. Das Geschirr klappert wahrscheinlich. Ist das so eine Kaffeerunde? Haben ihr Strickzeug dabei? Stelle ich mir vor ein bisschen. Und Naomi, ihren Enkelsohn, Ruth und Boas' Sohn. Und diese Drahtstanten, die sagen Folgendes. Das müsst ihr euch warm anziehen. Zu Naomi. Gepriesen sei der Herr, der es dir heute nicht an einem Löser hat fehlen lassen. Sein Name werde gerühmt. Er wird dir ein Erquicker der Seele sein. Er wird dir ein Versorger deines Alters. Denn deine Schwiegertochter, die dich liebt, hat ihn geboren. Die dir mehr wert ist als 7 Söhne. Einer der bewegendsten Verse in der ganzen Bibel. Ein Erlöser hat nicht gefehlt. Sein Name werde gerühmt. Er wird ein Erquicker der Seele sein. Ein Versorger deines Alters. Der Erlöser war der Boas. Das war so diese Löse. Ehe, die er eingegangen war, hat Ruth erlöst aus der Witwenschaft. Sein Name werde gerühmt. Erquicke der Seele, der dir deine Seele wieder gut tut, deine Seele wieder erfrischt, dir wieder Nahrung gibt. Und versorge deines Alters, Naomi, dein Alter, dein Lebensabend ist auch versorgt. Du bist versorgt, du bist wieder in der Familie drin. All die Probleme, die wir am Anfang aufgelistet haben, sind gelöst. Nur die Frauen haben keine Ahnung. Das ist immer schön. Wenn ich einen Roman schreibe, dann finde ich es immer so lustig, weil ich weiß, wie es ausgeht. Der Leser weiß es nicht. Und die Protagonisten im Roman wissen auch nicht. Ich weiß, was die nicht wissen. Das macht so richtig Spaß, wenn man so eine eigene Welt schafft. Wir wissen etwas, was die nicht gewusst haben, auch in dieser Geschichte. Wir wissen, wer dieses Kind war. Der hieß Obed. Und der ist der Vater von Isai. Und der Vater von Isai, der Isai ist der Vater von David, den wir kennen von der Herr ist mein Hirte und Co. David, der Vater von 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 noch ein paar hunderte Jahre, Vater, Sohn, Sohn, Sohn. Und wir finden uns wieder in Bethlehem. Und da wird wieder ein Sohn geboren, ein Kind wird uns gegeben und sein Name wird heißen Immanuel, Gott mit uns. Ist das Happy End von dieser Geschichte. Hat alles mit dem zu tun, was wir heute in dieser Woche hier auf dem Feld machen. Sein Name, Immanuel, Gott mit uns. Gott hat dich nicht vergessen. Gott mit dir in deinen Tränen. Gott, der gesehen hat, wie dein Herz in Stacheldraht eingepackt ist und auf Eis gelegt und wie viele Kopfkissen du nass geheult hast nachts. Ja, der, genau der. Der ist ganz andere wie andere Götter, die uns manchmal aufgetischt werden, die gleichgültig sind und willkürlich sind und null Interesse haben an deinem Wohlsein. Dieser ist anders. Dieser, du musst nicht nach ihm suchen, er hat nach dir gesucht. Er hat nach Ruth Naomi gesucht. Er ist der, der einsamen Menschen nachgeht, bis er sie zurückholt. Ein Schaf zurückholt, eine Münze sucht. Manche von euch kennen die Geschichten. Der Gott, der in der Wüste wartet, auf Menschen, die dorthin spazieren, weil sie nicht mehr zurückkommen wollen. Ein Hagar, ein Elia. Was für Begegnungen gibt es mit diesem Gott in der Wüste, wo Menschen sich selber komplett aufgegeben haben? Das ist der. Der nicht mit dem Mikrofon kommt, nicht mit dem Massenpublikum sucht, der mit der Bratpfanne kommt, Frühstück kocht für seine Jünger. Das ist der. Der in dem Garten, nachdem er vom Tode auferstanden ist, wenn ich seine Unternehmungsberater gewesen wäre, ich habe gesagt, ja, geh auf den Tempelberg und zeig dich deinen Feinden und beweise, dass du jetzt der Herr bist. Pressekonferenz, Edge Badge, hier bin ich wieder, macht er nicht. Er geht spazieren im Garten und er findet eine weinende Frau und sagt, Frau, warum weinst du? Das ist der von diesem Buch, der Gott, der dich einlädt. Auch heute Morgen, der mit einem Taschentuch dasteht und er wird jede Träne abwischen von ihren Augen. Das ist mein Gott, das ist dein Gott, wenn du möchtest, ihn kennenlernen möchtest, der mit einem Tuch und Eimer rumgeht und staubige, müde Füße wäscht, anstatt irgendwo vorne irgendwas, große Show zu machen oder Fans zu sammeln oder Eindruck zu schaffen. Das ist der Erlöser, die haben keine Ahnung, über wen sie hier sprechen. Sein Name werde gerühmt. Das singen wir oft in den Chorälen, in den Hymnen. Was sie auch nicht wissen in dieser Geschichte, ist, wie diese Geschichte endet. Der Gott, der eines Tages alles, der hätte alles haben können. Die Welt lag ihm auch zu Füßen. Und er selber lässt mit sich den größten Sturz der Weltgeschichte machen. Er hätte es nicht machen können. Wir nennen das Golgatha, wir nennen das Ostern in christlichen Kreisen. Der Gott, der in Jesus Christus auf die Erde gekommen ist, der hätte Autogrammstunden machen können, der hätte Frauen haben können, er konnte Zeichen und Wunder tun, die ganze Welt fraß ihm aus der Hand. Er hätte in der Zentrale rote Teppiche ohne Ende in Macht, in Sausenbraus leben können. Es wurde ihm ständig angeboten, komm mit uns mit, wir machen dich groß. Die ganze Welt wird dich anbeten. Und er sagt auf ganze Linie, nein, nein, nein. Und eines Tages, wir nennen das Karfreitag, geht er einen steinigen Berg hoch. Freiwillig hätte er nicht machen können, in jedem Moment hätte er sich umdrehen, hätte er umdrehen können und sagen, lohnt sich nicht, lohnt sich nicht. Und er lässt mit sich den grausamsten Foltertod mit sich machen, den die römische Besatzungskraft nur zu bieten hatte. Also sie hatten die Kreuzigung wirklich auf eine grausame Spitze getrieben. Das war Qual. Stundenlang hingen diese Männer da in dieser Bullenhitze und schrien vor Schmerz und schrien nach Wasser. Das lässt er mit sich machen. Demütigend. Die haben gelacht. Die haben ihn angespuckt. Er wird zum Außenseiter, damit die Außenseiter nach Hause zurückkehren können. Er stürzt ab, damit wir wieder aufstehen können. Der die Lilien bekleidet, wird öffentlich ausgezogen und angespuckt. Dem, der Sünden vergibt, wird keine Gnade erwiesen. Der zum Vater einlädt, wird vom Vater verstoßen. Der lebendiges Wasser anbietet, er schreit, ich dürste, und er wird mit bitterem, ekeligen Essig abserviert. Der das Licht der Welt ist, wird von Finsternis umhüllt. Warum macht er das? Weil er weiß, dass der eigentliche Sturz, der uns endgültig zu Fall bringen kann, sind nicht die Witwenschaften, die Trauergeschichten, die Blamagen des Alltags, auch nicht die Krankheiten, nicht mal der Tod selber. Der einzige Sturz, der endgültig sein kann, nennt die Bibel Sünde, die Trennung von Gott durch unser Egoismus, durch unser immer Suchen nach Vorteilen für uns selber, immer selbstbesessen sein, immer nach mir gucken. Das nennt die Bibel Sünde. Es muss nicht mal ein Mord oder Ehebruch oder all die klassischen Sünden sein. Einfach schlicht Egoismus, den wir alle haben. Die Bibel gibt eine Erklärung dafür. Das ist der Sturz, der einzige, der gefährlich ist. Jesus hat gesagt, habt keine Angst vor denen, die eure Umstände mit Schicksalsschlägen angreifen, die euren Körper was antun. Nicht mal vor dem Tod müsst ihr Angst haben. Hab Angst nur für den, der deine Seele vereinnahmen kann und in die Hölle bringen. So krass sagt Jesus das. Das ist der Sturz, der einzige, der uns was antun kann. Der Prediger Spurgeon, Charles Spurgeon, der britische Prediger, sagt, meine Geliebten, habt keine Angst vor dem Tod. Das ist nicht das Problem. Habt Angst vor dem Leben. Die Kirchenväter haben das besser kapiert als wir. Paul Gerhardt wieder, O Haupt voll Blut und Wunden, das war sein Lied mitten in der Trauer. Ein Mann namens Horatio Spafford hat all seine Kinder verloren in einem schrecklichen Schiffsunglück. Und er schreibt, die Last meiner Sünde trug Jesus das Lamm, er warf sie weit weg in die Fern. Der Blick auf das Kreuz, auf den Gekreuzigten, auf den, der gestürzt ist, aber der aber wirklich dramatisch auferstanden ist, der sogar den Tod überwunden hat. Der Blick auf den Gekreuzigten. Und dann stehen wir auf in seiner Kraft, nicht weil wir stark genug sind, sondern weil wir seine Hand sehen, der unsere Hand nimmt und uns hochzieht. Und seine Stimme im Ohr hören, die uns stärkt. Weinende Menschen gingen immer beglückt und getröstet davon. Gestärkt, getröstet, seine Stimme im Ohr, die uns beim Namen nennt, Maria. Hagar, was machst du hier? Elia, was suchst du hier in der Wüste? Martha, Martha, du bist besorgt um viele Dinge. Er nennt immer beim Namen. Unikate, der bedeckt die Scham, er löscht den Durst. Überschäumend vor Glück, so sind Menschen, die Fragmente des Himmels erblickt haben und sich auf den Weg zurück in den Alltag machen. gerüstet für alles, was das Leben bringt. Und selbst die, die dem Tod ins Gesicht schauen, in der Bibel, der Blick auf den Gekreuzigten, auf der, der auferstanden ist und den Tod besiegt hat, sogar in diesem letzten Sturz, den wir alle vor uns haben, der Tag, an dem die Ärzte sagen, liebe Frau, ich kann nichts mehr für Sie tun. Der Tag kommt. Und deshalb ist es viel wichtiger, in so einem Zelt und auch in den kommenden Abenden hier zu sein, uns für die wichtigste Reise unseres Lebens vorzubereiten. Was geschieht, wenn es so weit ist, wenn dieser Sturz kommt? Kann ich dann aufstehen und sagen, in dir habe ich ewiges Leben? In dir weiß ich, wo ich hingehe? Ich halte dich fest, Herr. Und so konnte ein Petrus auf dem Berg sagen, Herr, lasst uns Hütten bauen, ich will nicht mehr zurück. Es ist so schön bei dir. Simeon, der alte Mann in der Weihnachtsgeschichte, sagt, lass dein Knecht jetzt, entlass ihn. Diese Welt hat mir nichts mehr zu bieten. Dir, in dir allein ist mein Glück. Woher, wohin soll ich sonst gehen? Du allein hast Worte des ewigen Lebens. Seine Bruchlandung, seine Krone, sein Aufstehen, sein Weitergehen und du mit ihm zusammen, wenn du das so möchtest. Wenn du mit ihm sagst, Herr, ich gebe dir mein Leben. Ich möchte nicht mehr ohne dich leben. Und Paulus erklärt es so schön, wir gehen mit ihm in seinen Tod, aber wir stehen auch auf. Neuheit des Lebens, das heißt nicht, dass das Leben schön wird dadurch. Das heißt aber, dass wir eine Hoffnung haben jenseits des Grabes. Das heißt, auch wenn ich bis zu meinem Lebensende und mein Vater trauere, das werde ich. Ich habe trotzdem eine Hoffnung, ich werde ihn wiedersehen. Und mit Jesus an meiner Seite und ich an seiner Seite werde ich mein Leben schaffen und hinkriegen, auch bei allem Verzicht und Not und Tränen, die auch weiterhin dabei sein werden. Auch bei dir. Es ist anders, wenn er dabei ist. Der Schmerz wird, ist nicht weniger, aber du bist nicht mehr allein. Das ist der Unterschied. Und du kannst dann mit ihm und wissen, ich habe ein Ziel, meine Heimat ist woanders. Ich bin nur hier für eine Weile auf dieser Erde. Irgendwann bald muss ich meinen Kittel an die Garderobe hängen und dann fängt der Spaß richtig an bei ihm im Himmel. Und bis dahin habe ich eine Aufgabe und das ist mein allerletzter Punkt. Unser Job, wenn wir hingefallen, aufgestanden, Krone richten, weil wir Kinder des allerhöchsten Gottes, des Königs sind. Wir gehen weiter und wisst ihr was, wir ziehen so viele Menschen mit, wie wir nur können. Das ist Zelt am Feld. Das ist Gemeinde, das ist Sonntag, das ist heute Abend, morgen Abend, übermorgen, Kinderstunde nachmittags. Das ist, wo wir die anderen aufrichten und sagen, komm mal mit, komm mit auf diesen wunderbaren Weg mit Jesus, lern ihn kennen. Ich habe Jesus richtig schätzen gelernt, als ich mal eine Studie gemacht habe, wie die Menschen reagiert haben, die mit ihm zusammen waren. Und die waren absolut Gaga vor Freude. Die Kranken haben angefangen zu jubeln. Die Kinder mochten ihn. Alles, was ausgestoßen, einsam, alleine war, scharten sich um ihn und gingen getröstet, beglückt zurück in den Alltag. Und dann wurde es ansteckend, das nennt man Kirche, haben die anderen mitgebracht und mit ins Zelt, mit in die Gemeinde gebracht, geschwärmt über Jesus, erzählt von Jesus. Das nennen wir Mission bei den Christen. Es ist nicht, du musst jetzt, es ist, ich will, ich muss anderen erzählen von dem, was ich erlebt habe. Es wird unwiderstehlich, es wird ansteckend. Und dann leben wir nach seinem Wort, wir leben nach seinen Prinzipien. Das nennen die Christen Heiligung. Das heißt, wir folgen ihm nach, wir leben so wie er. Es ist auch nicht, ich muss, ich sollte, ich muss und ich habe nicht genug und. Es ist, ich will, Herr, und was kann ich für dich tun? Wem kann ich noch schwärmen? Wen kann ich noch erzählen? Wen kann ich beschenken? Wen kann ich mein Geld geben? Wen kann ich unterstützen? Wen kann ich glücklich machen? Das ist das christliche Leben. Wenn wir das gemeinsam machen, ist das Kirche. Und weil viele Leute das hier machen, steht dieses Zelt und dieses wunderbare Frühstück ist so ein Bild davon, was geschieht, wenn wir Jesus unser Leben anvertrauen und ihm sagen, jetzt will ich was reißen mit dir. Ich will andere Menschen glücklich machen, Freude machen, aufrichten, trösten, was Gutes tun. Und einen Unterschied machen, solange ich auf dieser Welt bin und solange ich hier sein darf. Ein Bürger nicht von Brexit, nicht von Deutschland oder England, sondern vom Reich des Himmels. Ausgeliehen, auf Pilgerschaft hier, als Botschafter, bis er irgendwann mal sagt, Aufgabe erledigt, jetzt darfst du heim, Feierabend. Das nennt man den Tod. Ist gar nicht so schlimm. wenn es mit ihm zusammen ist. Ich möchte ein Gebet singen. Das ist ein Lied von diesem David, von dem wir es hatten, Naomis Zickentanten, die nicht mehr Zickentanten waren, gell? Also ganz Bethlehem hat sich verändert durch diese Geschichten. Das sind ja Segenstanten jetzt geworden. Die haben gesagt, sein Name werde gerühmt. Und der Ururenkel hat so Lieder geschrieben, die genau das getan haben. Wir erheben seinen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, alles, was in mir ist. Ich hebe meine Augen zu den Bergen. Wer kann mich trennen von seiner Liebe? Und dieses Lied ist jetzt eins von den Liedern von diesem David, der Ururenkel von dieser Naomi. Sein Name werde gerühmt. Und ich bete, dass das einfach dein Lebensmotto wird. Sein Name werde berühmt in meinem Leben, durch meine Kirche, durch meine Familie, auch mitten in den Enttäuschungen, in den Stürzen, in den Bruchlandungen. Sein Name werde gerühmt. Und er mag Scherben, er kann sie zusammenbauen. Ab dem Zeitpunkt, wo du alles in seine Hand legst, fängt er an, mit deiner Tragödie Geschichte zu schreiben, andere dadurch zu segnen, aufzurichten und trösten. Deine Liebe.